Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche haben wir die vierte Sabbatschul-Betrachtung. Auch dieses Mal wollen wir in den Hebräerbrief eintauchen. Wir wollen über Jesus, unseren treuen Bruder, sprechen. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Ich begrüße alle Zuschauer sehr herzlich zu unserem heutigen Bibelgespräch über das zweite Kapitel des Hebräerbriefes. Dazu möchte ich auch meine Gesprächsgäste ganz herzlich willkommen heißen. Ich stelle sie kurz vor. Zu meiner Rechten sitzt René Gehring, Yvonne Seidel, Esther Zachhuber und Samuel Mattia. Und mein Name ist Carsten Reinhold. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, das so viele Facetten deines Wesens offenbart. Wir sind dankbar, dass wir es lesen, dass wir es studieren dürfen. Wir sind uns aber auch dessen bewusst, dass wir begrenzt sind in unserem Verständnis, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und so bitte ich dich darum, dass du uns führst in den Gedanken, die wir austauschen, dass es uns und allen Zuschauern zum Segen dient. Dafür danke ich dir im Voraus. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Bevor wir in den Text einsteigen, habe ich noch eine Einstiegsfrage an euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch zurückerinnern könnt an eure Schulzeit, wahrscheinlich schon eine Weile her. Wenn es damals Konflikte gab, hatten die Kinder meistens Vorteile, die an bestimmten Punkten sagen konnten, ich hole aber jetzt meinen großen Bruder. Und der hat dann das Problem zugunsten dieser Kinder eben gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr einen großen Bruder hattet oder nicht, aber was verbindet ihr denn mit einem großen Bruder?
Ja, wie du sagst, einen großen Bruder stellt man sich größer, stärker vor, mehr Lebenserfahrung, jemand, der für einen eintreten kann. Bei mir selbst ist es so, dass mein Bruder 15 Minuten älter ist, also so viel Unterschied war da nicht zwischen uns beiden. Und trotzdem ist es gut zu wissen, da ist noch jemand, der tritt auch für dich ein zur Not. Und zusammen aufzutreten, das hat einfach anderes Gewicht, als irgendwo alleine zu stehen. Es ist gut zu wissen, da ist noch jemand.
Ja, ja.
Mhm. Ich habe zwei jüngere Brüder, aber sie sind nicht kleiner. Sie haben mich überholt irgendwann und ich muss sagen, ich habe zwei größere Brüder dadurch bekommen. Und für mich war das immer sehr bedeutsam, besonders als ich älter wurde, also Teenager und dann erwachsen, dass meine Brüder im Prinzip in schwierigen Zeiten meines Lebens immer sehr nah bei mir waren. Sonst ist man vielleicht mal distanziert, hat nicht so viel miteinander zu tun. Aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann haben sie gewusst, was los ist und sind auch irgendwie da gewesen für mich, in welcher Form auch immer. Vielleicht jetzt nicht öffentlich, so wie dein Beispiel, ja, auf dem Schulhof oder so. Das war jetzt nicht so bei mir das Thema, aber das andere war umso wichtiger.
Ja. Ein Bruder wird für die Not geboren, sagt die Bibel auch. Ne? Ja, schön.
Ja. Genau. Ja, also ich habe eine große Schwester und das war auch gut, aber ich weiß, meine große Schwester hätte sich immer einen großen Bruder gewünscht. Mhm. Vielleicht kommt das aus diesen Geschichten auch, die es da so gibt. Ja? Mhm. Sie hat oft gesagt, also wir waren ja in Wien, ich weiß, da gab es so Situationen, wenn wir abends heimkamen und es war schon ein bisschen unheimlich in der Stadt, hat sie öfter mal gesagt, ich hätte gerne einen großen Bruder, der mit mir da mitgeht. Ja? Ja. Fühlt man sich sicher.
Genau. Der beschützt, der groß, der stark ist, der zu einem steht. Richtig. Ja, dann lade ich euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen. Und wir wollen das zweite Kapitel des Hebräerbriefes aufschlagen. Ich möchte es nicht ganz lesen mit euch, das sind sehr viele Verse. Wir wollen mal im Vers 5 anfangen. Und dann bis Vers 18 lesen. Samuel, würdest du das mal lesen mit uns?
Ja. Danke. Bis Vers 18.
Genau.
Denn nicht Engeln hat er
hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter den Engeln wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Um welche Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden.
Ja, herzlichen Dank. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, durch den Gott in den letzten Tagen geredet hat. Worauf liegt jetzt hier im zweiten Kapitel der Schwerpunkt?
Dass Jesus uns gleich geworden ist und dass er sich damit sehr erniedrigt hat, sogar noch niedriger als die Engel geworden ist. Ja.
Ja. Während im Kapitel 1 so oft steht, er ist höher als die Engel, ja, und es begründet wird, auf einmal diese kleine Zeit niedriger als die Engel.
Ja, Vers 17 macht es ganz deutlich, er ist in jeder Hinsicht, so heißt es bei mir, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich geworden. Die Brüder, das sind wir, die wir ihm nachfolgen. Also er ist ganz Fleisch und Blut, haben wir gelesen in Vers 14, Fleisch und Blut geworden, der Menschlichkeit unterworfen. Ich denke, Kapitel 1 muss er deutlich machen, dass er von seinem Wesen her, von dem, was er eigentlich ist, ganz, ganz oben, über allem steht. Und dann freiwillig, wie es in Philipper 2 auch deutlich gesagt wird, freiwillig ganz, ganz niedrig geworden ist, eben uns Menschen gleich. Damit, wenn ich hier Vers 17 lese, er ein treuer hoher Priester werden kann. Und ich denke, du hast am Anfang von dem großen Bruder gesprochen, zu dem man noch Zuflucht nehmen kann, der für einen da ist. Das ist für uns deutlich leichter, wenn wir bedenken, dass er so wie wir gelebt hat. Wäre es immer der ferne Gott, der Menschhaftigkeit nie erlebt hat, wäre es sicherlich schwerer, zu ihm zu kommen.
Ja. Jesus kommt uns ganz nah auf diese Weise. Und deswegen können wir auch wirklich zu ihm Vertrauen fassen und wissen, dass er auf unserer Seite steht.
Ja, gleichzeitig ist es so unglaublich. Für uns, also für mich als Erwachsenen, ist es schon irgendwie bekannt. Wir wissen das so. Aber ich habe vor 2 Tagen hat mein Sohn, mein 7-Jähriger, das zum ersten Mal verstanden. Und er hat das nicht glauben können, dass Gott ein Baby wird und dann nichts mehr davon weiß, dass er Gott ist als Baby. Das war, und ich habe durch die Augen des Kindes einfach wieder gemerkt, was das für ein Wunder ist.
Das heißt, wir müssen uns das immer wieder auch fremd machen, ja? Denn eigentlich ist es wirklich total unerhört. Und ich habe den Eindruck, dass hier der Hebräerbrief auch genau dieses Ziel verfolgt, in dem dieser Gegensatz so aufgebaut wird, dass es wirklich ungeheuerlich ist, was Jesus hier macht. Vielleicht können wir das gerade mal kurz zusammentragen. Welche Aussagen findet ihr denn hier? Was macht Jesus denn und was ist er für uns?
Ja, also es fängt in Vers 7 an. jetzt von dem Abschnitt, den wir gelesen haben, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Er hat ihn zwar dann auch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und alles wieder unter seine Füße gelegt, aber das ist mal das Erste. Und dann geht es weiter in Vers 9 nochmal. Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, der den Tod erleiden muss, aber auch wieder mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird. Das ist so schön, dass immer das Ende auch immer dargestellt wird. Ja.
Das passt auch wieder gut zu Philipper 2, was du schon angesprochen hast, René. Ja, einfach diese Zeit, wo er absteigt und dann aber auch wieder gekrönt wird, erhoben wird von Gott.
Das wird auch hier ganz eng mit seinem Tod verbunden. Also in Vers 9 ist es ein Todesleiden, weshalb er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird. In Vers 10 hören wir noch einmal davon, der Urheber des Heils muss durch Leiden vollendet werden. Mhm. Also das Leid in seinem Leben war offenbar auch sehr wichtig. Nicht nur, dass er Mensch geworden ist, damals im Stall in Bethlehem geboren, sondern dass er tatsächlich sein ganzes Leben mit Leid auch zu tun hatte. Das gehört offenbar ganz fest zum Plan.
Und dann haben wir Vers 11. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen.
Ja. Mhm. Genau. Was noch?
Er macht zunichte den, der mit dem Tod gekommen ist oder der, der den Tod in diese Welt gebracht hat, den macht er zunichte. Mhm. Mit dem Tod.
Ja, interessant. Ja, er besiegt den Tod durch den Tod sozusagen. Ja. Mhm.
Und dann Vers 15, dadurch befreit er von der Todesfurcht die Menschen. Mhm. Hier geht es sicherlich nicht um den ersten Tod, sondern um den ewigen Tod. Er schenkt jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben.
Dann Vers 16, er nimmt sich des Samens Abrahams an. Mhm. Das ist so auch wieder, obwohl er so runterkommt, aber diese Größe, die dieses Kleine trifft. Mhm. Ja, der Same Abrahams ist... So klein kann man es gar nicht ausdrücken eigentlich. Ja. Und dessen nimmt der Große sich an, also im Bild.
Und dann diese Schlussfolgerung, Vers 17, so, darum musste er gleich werden. Und dann steht ja einmal, damit er als treuer Hohepriester, also damit er ein treuer Hohepriester wird und die Sünden des Volkes sühnt und damit er ihnen helfen kann, damit er ihnen vermag zu helfen. Also es sind zweierlei Dinge, warum er das alles machen muss, warum er gleich machen wird. Und dieses Helfen, also vermag er denen zu helfen, die versucht werden, ist wahrscheinlich auch eher so emotional. Er hilft ihnen, sie sind gerade schwach, sie haben allein Versuchungen und er gibt ihnen Trost dadurch, dass er sagt, ich habe es auch schon erlitten.
Ja. Jesus wird versucht, er leidet, er schmeckt den Tod letztendlich und nimmt dadurch auch dem Tod die Macht. Ja. Ich möchte jetzt vielleicht ein paar Aspekte noch mal etwas genauer beleuchten, denn die sind schon sehr provokativ, würde ich fast sagen, an manchen Stellen. Ja, also ich stolper drüber, wenn ich das lese. Beispielsweise, René, du hast es schon angesprochen, in Vers 10 hier, da heißt es über Jesus, dass er durch Leiden vollendet wurde. Oder die Elberfeld-Übersetzung übersetzt mit vollkommen gemacht. Jetzt bei mir ist es auf der gleichen Bibelseite in Kapitel 4, Vers 15, da können wir lesen, dass Jesus ohne Sünde war. So landläufig wird es ja oft so verstanden, wenn jemand ohne Sünde ist, dann ist er vollkommen. Wie kann es jetzt sein, dass Jesus trotzdem vollkommen gemacht werden muss? Wie muss man das verstehen?
Also ich sehe hier den Schwerpunkt nicht auf dem Charakter Jesu, der irgendwie noch vervollkommnet werden müsse, sondern auf seiner Funktion als hoher Priester. Und um als hoher Priester vollkommen zu sein, muss er offenbar wissen, womit er es zu tun hat. Nämlich mit der Sünde, mit der Versuchung. Er muss selbst drin gewesen sein in dem Sumpf, auch wenn er sich da nicht mit eigener Schuld hineingebracht hat. Aber er muss das mal sozusagen geschmeckt, gefühlt, gerochen, irgendwie miterlebt haben, um zu wissen, wie es den Leuten geht, die da drin stecken. Mhm. Er wird also hier in seiner Funktion als mitfühlender hoher Priester vervollkommnet. Denn bisher als Gott war er doch sehr fern. Auch wenn wir alle durch ihn leben und er uns natürlich durch seine Omnipräsenz auch nahe ist, aber jetzt hat er es selbst erlebt und war all dem ausgeliefert. Und das macht natürlich schon was anderes dann aus ihm, wenn er für unsere Schuld eintritt.
Ja, also Jesus, der bisher die Sünde immer aus der Ferne gekannt hat. Er hat es gesehen, miterlebt, was das macht mit Menschen, mit diesem Planeten, den er geschaffen hat. Aber jetzt begibt er sich auf einmal hinein und erlebt es praktisch an seinem eigenen Leib, welche furchtbare Folge Sünde hat. Auch wenn es nicht seine eigene war.
Also ich habe früher sehr viel Fußball gespielt und sehr gerne gespielt. Und ich erinnere mich, die schlimmsten Momente waren die, in denen ich vielleicht erkältet oder irgendwas nur am Spielfeldrand stand. Und nicht auf dem Feld. Und was für einen Unterschied das macht, nur von außen etwas zu betrachten, sich vielleicht zu denken, so die letzten 10, 15 Minuten, warum laufen die nicht mehr richtig? Warum geben die nicht Gas? Das versteht man nur, wenn man mal wirklich drin war. Mhm. Und wenn ich so Momente hatte und wurde dann später eingewechselt, also nur einen Teil der Zeit miterlebt habe, der Unterschied von am Spielfeldrand und auf dem Spielfeld, da liegen Welten dazwischen. Ich hätte alles perfekt beschreiben können, was da so vor sich geht. Man hat einen tollen Überblick, wenn man draußen steht. Aber wenn man auf dem Feld ist, ist es einfach was ganz, ganz anderes. So stelle ich es mir hier auch vor. Er wusste genau, was hier läuft. Er kennt jeden Menschen, er kennt alle Umstände. Er gestaltet es ja auch mit. Aber selbst dem unterworfen zu sein, ist nochmal was ganz anderes. So richtig mittendrin im Spielfeld.
Ja, genau.
Ich habe da im Vers 11, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist eigentlich eine Frage von mir, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Also das heißt für mich irgendwie, dass die Kraft irgendwie von Gott kommt, also der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem. Der eine ist in dem Fall Christus, oder?
Oder der Vater.
Oder von dem Vater.
Das denke ich auch, ja, denn hier ist ja noch die Rede von Jesus, der dann gemeinsam mit den Brüdern am Ende von Vers 11, die sozusagen gemeinsam diesen Weg gehen.
Mhm.
Also ich sehe hier auch entweder den Vater oder vielleicht auch eher den Heiligen Geist, der heiligt, von dem Jesus gezeugt wurde. Und so sind sie jetzt eines Geschlechts gewissermaßen, denn auch die Brüder, die sich bekehren, werden durch den Heiligen Geist neugeboren, so wie Jesus durch den Heiligen Geist geboren wurde. Und so sind sie eine Familie und damit Brüder.
Okay.
Hm. Nochmal eine Verbindung, ja. Interessant eigentlich, dass sie beide diese Erfahrung machen auch vom Heiligen Geist her und diese Geburt überhaupt, Jesus Geburt und wir auch die Wiedergeburt, Neugeburt zu erleben. Ich meine, dieses Vollenden, Vollkommen machen ist ein Wort, was im Hebräerbrief immer wieder vorkommt. Und ich möchte euch mitnehmen auf einen kleinen Streifzug, was denn diese Vollendung, diese Vervollkommnung bewirkt und was nicht. Ich lade euch einmal das 5. Kapitel aufzuschlagen. Da heißt es in den Versen 8 und 9 folgendermaßen, Hebräer Kapitel 5, Verse 8 und 9. Ich mag das mal lesen von euch.
Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden.
Ja, genau. Also ein ähnlicher Gedanke, der hier nochmal aufgeworfen wird, auch wieder an dem er litt. Ja. Interessant, was hier noch dazu kommt, er hat Gehorsam gelernt. Ja, auch spannend. Man denkt, ja, Jesus war doch immer gehorsam, ja. Vom Charakter her war er doch vollkommen schon. Ja, was heißt es jetzt? Er hat Gehorsam gelernt und dadurch eben ist er vollendet worden und dadurch auch der Urheber dieser ewigen Erlösung, von der wir dann profitieren. Also der Gedanke wird ein bisschen weitergeführt. Ja.
Ich finde es schön, dass hier jetzt auch in dem, was hier geschrieben ist, dieser Gegensatz rauskommt, weil hier steht, obwohl er Sohn war. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen so, wie wir empfinden. Und in der Lektion war das auch angedeutet, es war für mich ein neuer Gedanke, bis dahin hat er immer nur erlebt, wie andere ihm gehorchen.
Ja.
Das ganze Universum hat ihm gehorcht, die Planeten, also die belebte und unbelebte Natur, ja, hat ihm Gehorsam gezollt. Und nun hat er sich selbst, das ist ja das Spannende an ihm, dass er das immer freiwillig macht, ja, er hat sich selbst dem Willen seines Vaters unterworfen, der gar nicht anders war als sein Wille, aber er hätte plötzlich alle Möglichkeit gehabt. Ich meine, die hat er im Himmel auch gehabt, aber als Mensch, er hätte ganz leicht den Versuchungen nachgeben können und er hat sich bewusst entschieden, das zu tun, was sein Vater sagt und nicht das, was seine menschliche Natur gerade tun würde. Er hat sich ja da dagegen entschieden.
Also ganz wichtig nochmal, er kommt eben nicht vom Ungehorsam zum Gehorsam, sondern von dieser Herrscherposition zu der untergeordneten Position. Und das ist der Unterschied hier.
Mir fällt da die Szene in Gethsemane ein, wo er halt so ringt. Und wenn man denkt, als Gott hätte er das einfach gelöst, das Problem. Ja. Aber er musste da noch durch. Und dann sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist für mich so diese Szene, wo das so stark rauskommt, dass er diesen Gehorsam einfach sich entscheidet dafür. Genau.
Gerade in der Szene, glaube ich, ist es unheimlich schwer gewesen, nicht die göttliche Macht zu benutzen, die ihm ja eigentlich gebührt. Wie leicht hätte er Legionen von Engeln rufen können, um sich zu befreien? Wie leicht hätte er ein Wort gesprochen und die ganze Mannschaft wäre vor dem Tod umgefallen? Wie leicht hätte er, als er so gereizt wurde von hohen Priestern und den Pharisäern, den Schriftgelehrten, vom Kreuz herabsteigen können? Ja, steig herab, dann wollen wir an dich glauben. Was muss das für eine Provokation gewesen sein? Weil er hätte es ja können. Und er macht es doch nicht. Und das entnehme ich diesen Versen hier auch. Eben obwohl er Sohn war, ist er gehorsam gewesen. Er hätte sich darüber erheben können, hätte sagen können, was wollt ihr mir denn eigentlich alle? Es ist euer Bier, was ihr hier angestellt habt. Schaut, dass er da wieder rauskommt. Gibt halt keine Möglichkeit. Tut mir leid, für mich ist das Ganze zu unangenehm. Das hätte er machen können. Und keiner hätte ihm einen Vorwurf machen können. Aber obwohl er Sohn ist, kommt er und unterwirft sich ganz dem Gehorsam. Mhm. Das war eine Wahnsinnsleistung. Und macht auch deutlich, dass es nicht so hätte sein müssen. Ich glaube, manchmal glaubt man fälschlicherweise, naja, er war ja Gott. Gott kann nicht sündigen, also war das Leben irgendwie so vorgezeichnet. Aber so war es eben nicht. Er hätte tatsächlich sündigen können. Schon in der Wüste, ganz am Anfang seines Dienstes, dann hätte nie jemand eine Predigt von ihm gehört. Keiner wäre geheilt worden. Es hätte keine Lösung gegeben. Oder am Ende seines Dienstes, als er ans Kreuz gestiegen ist, hätte er irgendwo aufgegeben, wäre einfach alles verloren gewesen. Und diese Möglichkeit bestand. Das war eine Riesengefahr eigentlich. Gewaltiges Risiko.
Vielleicht wäre es gar nicht Sünde auch gewesen in allen Situationen, sondern einfach die Dinge gerade zu rücken. Weil das, glaube ich, ist in Gethsemane ja das große Problem. Es scheint, als würde das andere triumphieren. Mhm. Und es wäre ja nicht mal Sünde gewesen, wenn er quasi Gott und sich und der Gottheit zu ihrem Recht verholfen hätte, ja, sozusagen. Es wäre keine Sünde gewesen in dem Fall vielleicht, aber in dem Plan und in dem, wie es war, war es Sache des Gehorsams, sich anders zu entscheiden.
Er wäre nicht mehr unser Stellvertreter gewesen, der unseren Platz einnimmt an dieser Stelle. Er wäre ausgestiegen aus dem Plan, ja, und damit hätte der nicht funktioniert gehabt.
Das ist ja das, was hier steht. So ist er uns zum Urheber ewigen Heils geworden.
Ja. Das ist die Konsequenz davon. Ja. Durch diesen Gehorsam, den er gelernt hat, wurde er eben der Urheber der Erlösung. Ja. Ganz wichtiger Aspekt. Der Hebräerbrief schreibt auch immer wieder, wodurch diese Vervollkommnung eben nicht passiert. Nicht durch die Opfer, die täglich dargebracht werden, auch nicht durch das Gesetz. Ja, das kommt zu kurz. Da brauchst du eine andere Lösung dafür und diese Lösung steckt in Jesus. Und ich möchte noch einen Vers mit euch anschauen, in Kapitel 10, Vers 14. Ein sehr, sehr spannender, kurzer Vers, wo mich interessiert, wie ihr den versteht. Denn da heißt es in Vers 14, Kapitel 10, Vers 14, mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Und so wie die Lutherbibel es hier übersetzt, ist tatsächlich auch sind auch die Tempora im Griechischen. Das heißt, er hat vollendet im Perfekt, das ist schon passiert. Und dann heißt es aber, die geheiligt werden im Präsens. Ja, wie kann was vollkommen vollendet sein, was gleichzeitig noch geheiligt wird? Ist das nicht ein Widerspruch?
Vielleicht sind hier auch zwei verschiedene Sachen ausgedrückt oder versucht auszudrücken. Das Opfer, das vollkommen ist, das ist Jesu Opfer. Das ist vollkommen, als er auferstanden ist, zum Vater gefahren ist. Dieses Opfer, das war vollendet, alles. Es war bereinigt. Und dann dieses, die geheiligt werden, das steht ja jetzt hier im Passiv. Also sie werden geheiligt von wem? Wahrscheinlich beschreibt es die Heiligung durch den Heiligen Geist. Also dieses vollkommene Opfer, das wir haben dürfen, das wird sich jetzt noch weiter heiligen durch den Geist. Also einmal Jesus im Opfer und ich denke mal der Heilige Geist in der Heiligung, die hier beschrieben ist. Mhm.
Ja, wobei natürlich auch dieses Vollenden, Vollkommen machen, das ist jetzt auch nicht auf das Opfer bezogen, sondern auf uns, auf die Menschen quasi, ja, die hier gemeint sind an der Stelle. Also das Opfer war mit Sicherheit vollkommen, vollkommenes Opfer, ja, sonst hätte es uns auch nicht erlösen können. Aber inwieweit sind wir eben schon vollkommen, während wir noch geheiligt werden?
Also ich habe mir diese Texte durchgelesen in der Bibelübertragung, ich weiß nicht, ob man es Übersetzung nennen kann, das Buch. Und da steht immer, wenn hier steht, die geheiligt werden, dann steht dort, die Gott zu sich zieht. Hm. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen, denn wenn man das so übersetzt, dann heißt das, durch sein Opfer hat er die, die er zu sich zieht, für immer vollkommen gemacht. Das heißt, da gibt es etwas, das er uns erwirkt hat durch diesen einen Opfertod, das kann uns niemand rauben. Mhm. Das ist diese zugerechnete Gerechtigkeit oder ja, diesen Stand, in den er uns setzt. Er hat uns vollkommen gemacht. Wenn Gott uns anschaut, sieht er Jesus. Und trotzdem, dadurch, dass er uns zu sich zieht, werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt. Und das ist eben dieser Prozess, der immer weiter vor sich geht und der abgeschlossen ist, wenn wir ihn dann endlich sehen.
Ja, interessant.
Und dann wird es noch weitergehen. Ich meine, so wie Jesus vollkommen wurde, werden wir auch immer vollkommener werden auf der neuen Erde. Ja?
Also. Es gibt das Zitat von Ellen White, dass wir die ganze Ewigkeit die Liebe Gottes studieren und sie dennoch nie wirklich verstehen werden. Ja? Dass immer tiefere Ebenen auch erfassen werden. Das ist faszinierend. Es wird nicht langweilig, im Himmel auch. Ja.
Ich sehe das auch beschrieben, was wir hier in Hebräer 10 hatten, in Römer Kapitel 5, Vers 10. Da heißt es, Römer 5, Vers 10, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Durch sein Leben, was macht er jetzt? Das wird im Hebräerbrief beschrieben. Er tritt als Fürsprecher für uns ein und er heiligt uns. Er ist derjenige, der für uns jetzt da ist, für uns Partei ergreift, uns als gerecht vor Gott dastehen lässt. Aber die Voraussetzung dafür war etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist, als wir noch Feinde waren, als wir noch nichts mit ihm zu tun hatten. Und dieser Bericht von der Gnade Gottes, von seiner Liebe, führt dann dazu, dass wir uns bekehren und Stück für Stück besser machen lassen, also heiligen. So verstehe ich das hier in Hebräer 10, Vers 14. Das Opfer ist mit einem Mal geschehen, rechtfertigt diejenigen, die daran glauben, aber der Prozess der Heiligung, der führt sich eben noch weiter fort. Das braucht noch Zeit, aber das Ergebnis steht eben schon fest, weil der für uns gestorben ist, der uns alle Sünden, auch die zukünftigen, nehmen kann.
Das ist sehr ermutigend. Ja, das Ergebnis steht schon fest. Ja. Und wenn wir in diesem Prozess bleiben, ja, und da nicht aussteigen. Ja, der Hebräerbrief spricht immer wieder davon, das Problem ist, wenn wir aussteigen aus diesem Plan Gottes. Ja, aber wenn wir das nicht tun, dann wird es passieren. Ja, dann sind wir einfach vollkommen gemacht.
Mir ist da gerade ein Bild eingefallen. Wenn jetzt jemand eine Aufnahmeprüfung macht, zum Beispiel, oder ein Werkstück vollendet, das dann seine Prüfung ist, ob er angenommen wird, ist das eine Herangehensweise. Die andere ist, er wird aufgenommen und dann mit dem Meister gemeinsam macht er ein Lehrstück. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Unterschied. Ja? Das, was in diesem Vers drin steckt, ist, dass wir aufgenommen sind und dass der Meister mit uns das Lehrstück macht und das verbessert und perfekt macht. Und wir machen nicht das Lehrstück oder wir bringen es nicht, um aufgenommen zu werden.
Ja, ein anderes Beispiel ist ja auch das menschliche Leben an sich. Ich frage manchmal, wenn so ein Baby geboren wird, ist das Baby vollkommen? Ja, das ist jetzt die Frage, wie man es sieht. Ja, auf der einen Seite, wenn alles dran ist, ein gesundes Kind, so ist ein vollkommenes Baby. Und trotzdem, es kann nicht Auto fahren, es kann kein Spanisch und keine binomischen Formeln. Ja, es kann auch ganz vieles nicht. Und dennoch macht sich ein Baby da relativ wenig Stress drum. Das hat einfach bestimmte Wachstumsfaktoren, ja, Liebe, Nahrung, Luft, einige andere Dinge. Und dann findet einfach Wachstum statt. Wenn ein Baby auf dem Standpunkt bleiben würde, wie nach der Geburt, so anderthalb, zwei Jahre später, irgendwann beginnen die Eltern sich Sorgen zu machen. Dann ist dieser Zustand eben nicht mehr vollkommen. Das heißt, die Vollkommenheit liegt genau im Wachstum, ja, in dieser Entwicklung, die einfach da ist. Und das hat Gott einfach wunderbar, wunderschön gemacht.
Wenn wir das übertragen auf uns als Christen, wir reden ja auch von einer Neugeburt. Denkt an 2. Korinther 5, 17. Wir sind eine neue Kreatur, wenn wir in Christus sind. Damit beginnt ein neues Leben. Und wir erwarten ja auch nicht bei jemandem, der frisch getauft ist, dass er der perfekte Christ ist. Wir wissen, da gibt es noch gewisse Baustellen, da gibt es Charakterschwächen, da gibt es schlechte Angewohnheiten, die müssen überwunden werden. Aber ich glaube, wir müssen da auch wirklich immer wieder drüber nachdenken, als Christen uns selbst auch prüfen, wenn jetzt meine Taufe 5 Jahre zurückliegt, 10 Jahre oder vielleicht schon 20 oder länger, was hat sich denn getan in der Zeit? Wenn ich vielleicht alte Tagebucheinträge habe und vergleiche mal, wie habe ich damals gedacht und wie denke ich heute, dann muss es schon so sein, dass man einen Fortschritt erkennt. Was du gerade sagst, ja, wenn ich an die Kinderpassuntersuchungen meiner Kinder denke, das war jedes Mal schön hinzugehen und hinterher der Stempel drinnen zu wissen, ist alles in Ordnung. Aber das wäre nicht in Ordnung gewesen, wenn sie den Stand von der letzten Untersuchung gehabt hätten. So viel ist sicher. Und ich glaube, als Christen tut es uns auch gut, wenn wir das vor Augen haben und wenn uns auch klar ist, da wird sich charakterlich was bei uns tun, darauf müssen wir uns einlassen. Und dass wir uns auch daran freuen, wenn wir sehen, ich bin nicht mehr so wie vor 5 Jahren. Da hatte ich vielleicht gewisse Denkmuster gehabt, eine gewisse Art im Umgang mit anderen, die nicht in Ordnung war, und jetzt bin ich geduldiger, barmherziger, freundlicher, fröhlicher, was auch immer, die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5. Das ist so der Maßstab für uns. Ich glaube, das müssen wir vor Augen haben. Das ist der Dienst, den Jesus auch an uns tut. Er ist nicht nur so fern, um für uns einzutreten, wenn wir gesündigt haben. Er will in unserem Leben jetzt eine Veränderung bewirken.
Ja. Ich denke auch, wenn wir das eine vom anderen wegnehmen, wenn du jetzt nur das Opfer hast ohne die Heiligung oder du hast nur das Geheiligtwerden ohne das Opfer, da fehlt ja etwas. Also dieses Opfer ist ja quasi deine rechtliche Grundlage, auf der du die Eintrittskarte hast. Und die Heiligung ist das, was dann diese Eintrittskarte bewirkt in deinem Leben. Durch den Heiligen Geist, der dann in dir wirkt. Und wenn du eins von beiden wegnimmst, dann, ja, das Opfer bleibt immer noch vollkommen. Ja. Aber es fehlt was.
Und jetzt lesen wir eben da in Hebräer 2, dass das Leid im Leben Jesu dazu gedient hat, dass er vollkommen gemacht wurde. Welche Rolle spielte das Leid jetzt in diesem Vollendungsprozess Jesu?
Auf das Leid wird ja später im Hebräerbrief nochmal eingegangen. Kapitel 12 ist das Generalthema eigentlich dieses Kapitels über viele Verse hinweg. Eigentlich ab Vers 1, das Verstricktsein in der Sünde, bis Vers 14, wo er über die Heiligung spricht, die jeder braucht, der den Herrn sehen will, haben wir ganz, ganz viel, wo es um das Leid geht, das zu unserer Erziehung dient. Da wird dann auch Sprüche nochmal zitiert. Er kommt mit alttestamentlichen Texten, um deutlich zu machen, was ich hier sage. Das ist richtig so. Ihr werdet in eurem Leben einfach auch Leid durchschreiten müssen, um damit die Heiligung zu vollenden. Und bei Jesus sehe ich es eben ganz ähnlich. Er hat in seinem Leben keine Fehler gehabt, die bereinigt werden müssten. Aber er hat neue Erfahrungen machen müssen, die er bisher noch nicht hatte. Was bedeutet es denn, treu und gehorsam zu sein, wenn ich leide? Wenn ich Hunger habe, wenn ich Durst habe, wenn ich gequält werde, wenn ich gelästert werde? Also ich glaube, ohne Leid ist eine Veränderung des Charakters nur ganz schwer möglich.
Ja. Ich glaube, es ist auch so etwas, was dich einfach so zu, in dem Fall jetzt bei Jesus, so zu seinem Vater getrieben hat, dieses Leid. Ja? Wir denken oft an seine letzte Woche oder überhaupt an Gethsemane und an all das, was er da aushalten musste, aber es war ja in seinem ganzen Leben schon so und besonders in den 3,5 Jahren seines Dienstes. Wie oft war er missverstanden? Wie oft haben sie irgendein Komplott wieder geführt und er ist ganz knapp dem Tod nur entronnen durch irgendein übernatürliches Eingreifen, weil er plötzlich unsichtbar mitten durch die Menge hindurchgegangen ist. Ja? Ganz oft. Und diese Einsamkeit, die er da erleben musste, dieses Nichtverstandenwerden von sogar seinen engsten Jüngern, seinen engsten Freunden, ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt war in diesem Vollkommenwerden. Das ist auch eine Form von Leid, die wir, glaube ich, auch schon erleben. Noch sicher noch nicht in dem Ausmaß, wenn ich denke an Leute in der Gegenreformation, die irgendwo allein in einem Loch eingeschlossen waren. Ja, das ist anders als wir heutzutage, aber manchmal erleben wir das auch, dass wir missverstanden werden, vielleicht auch in der Gemeinde oder unter unseren Freunden. Und dann bleibt uns nur mehr Gott, unter Anführungszeichen. Aber das hilft uns, das macht diese Beziehung so, so tief.
Ja, und Jesus kann uns auch da verstehen.
Genau.
Weil er es eben auch erlebt hat, auch da. Ja. Das ist so eine gewisse Spannung mit dem Leid. Ja, denn auf der einen Seite, ganz klar, das Leid war ursprünglich nicht von Gott geplant. Gott hätte das Leid nicht gebraucht. Und dennoch ist es so, und das können wir wahrscheinlich alle irgendwo sagen, dass gerade leidvolle Erfahrungen auch im Nachhinein oft besondere Dinge in unserem Leben bewirkt haben. Und es gibt ja da auch sehr schöne Bilder in der Natur, beispielsweise diese Muschel, die dieses kleine Sandkorn, so, ja, was diese Schmerzen zufügt, ummantelt, und da entsteht dann so diese Perle daraus. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Bild auch. Und die Frage ist, wie finden wir denn hier die richtige Balance? Zwar auf der einen Seite uns nicht im Leid zu suhlen, es geht nicht darum, irgendwelche Masochisten zu werden, aber auf der anderen Seite uns auch nicht gegen das Leid zu sperren und Leid um jeden Preis vermeiden zu wollen.
Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, woher dieses Leid für uns kommt. Weil wenn man die Bibel aufschlägt, dann ist klar, dass das Leid aus dem Kampf kommt, aus dem Kampf zwischen Gut und Böse. Und wenn ich das einordnen kann, auch im Leben Jesu, es geht nur um diesen Kampf. Jesus hätte dieses Opfer nicht bringen müssen, wenn es keinen Ankläger gegeben hätte. Ja? Und das so ist in unserem Leben auch. Leid in unserem Leben kommt aus diesem Kampf. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es irgendwie auch richtig einordnen und dann kann ich auch mich an Gott wenden um Hilfe in diesem Leid und werde ihn nicht beschuldigen und sagen, warum tust du mir das an, sondern ich merke, wenn mir das möglich ist in so einer Situation, das ist nicht immer so leicht, wenn man wirklich drinsteckt, aber ich merke und ich weiß einfach, dass das aus diesem Kampf kommt. Mhm. Ich glaube, das, ja.
Das hilft, so diese große Erzählung zu haben, wo wir dann unser kleines Erlebnis, unsere Erfahrung drin einordnen können. Sagen, okay, ja, ich weiß, da gibt es eben so diesen Hintergrund des großen Kampfes.
Ja. Dann noch den Zuspruch, den Jesus macht, oder das, was Jesus uns als Ermahnung gibt. Nimm jeden Tag und dann geh weiter. Also jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt er ja. Mhm. Ich denke, das ist auch ein gutes Rezept, wenn wir gerade Leid erleben. Jeden Tag für den Nächsten zu nehmen. Ich brauche nicht denken, was wird jetzt in einer Woche sein, was wird in einem Jahr sein mit dem Leid, was ich jetzt erlebe. Nein, ich mache jetzt das Beste aus diesem Tag, was ich habe, und muss halt damit leben. Denn wie du sagst, wir sind in einem Kampf, in einem kosmischen Kampf, der hier tobt. Aber wir haben eine Hilfe, Jesus Christus, und das ist unsere Zuversicht.
Die Bibel verspricht uns nirgendwo, dass wir als Christen kein Leid erleben werden. Das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Aber sie verspricht uns, dass wir im Leid nicht alleine sind. Und das zeigt hier, denke ich, auch Hebräer 2, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn es uns einfach nur gut geht, die Sonne scheint Tag für Tag sozusagen, bildlich gesprochen, dann haben wir überhaupt keine Neigung dazu, irgendwas zu verändern. Und vermutlich würden wir auch unserem Charakter jetzt nicht groß was verändern, wenn nicht der nötige Druck da ist. Du hast vorhin das Bild von der Perle genommen. Es gibt noch ein anderes Schönes, an das ich öfter denke, wenn der Druck mal größer wird. Ein Diamant ist nichts anderes als Kohlenstoff. Und der sieht meistens nicht schön aus. Man kann sogar schmutzig werden daran. Aber unter genügend Druck kann es zum Diamanten werden. Und wie schön sieht das dann aus? Wie schön das funkelt? Wie klar? Wie rein? Wie durchscheinend? Es braucht einfach auch ein gewisses Maß an Druck in unserem Leben, damit Veränderung überhaupt erst geschieht. Von daher glaube ich, als Christen dürfen wir gar nicht immer nur beten, Herr, lass die Sonne scheinen, lass bitte alles nur wohlgehen. Es gehört auch dazu, wie du richtig gesagt hast, das Leid auch in einem gewissen Maße anzunehmen. Wenn Gott es vorgesehen hat, dann weiß er, was er tut. Er will, dass am Ende ein wunderbares Werkstück steht. Da denke ich an einen Vers, den ich an der Stelle gerne mal so mit einflechten möchte. Philipper 1, Vers 6. Schreibt Paulus, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist dieser Hohepriester, der Fürsprecher Jesu, dieses Werk angefangen hat. Und er wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Jetzt hätte man hier auch anders formulieren können, Tag der Wiederkunft oder irgendwas. Ich glaube, dass es so formuliert ist, weil er damit deutlich machen möchte, er hat es angefangen und er setzt den Endpunkt. Es ist sein Tag. Er kommt nicht versehentlich zu früh und da stirbt auch nicht jemand versehentlich, bevor das Werk an ihm getan ist. Sondern die Heiligung schreitet fort, bis Jesus sagt so, jetzt ist es soweit. Das Werk ist vollendet. Und wenn wir das betrachten, also er ist derjenige, der das ganze Werk über begleitet bis zum richtigen Tag. Und dann ein Vers noch, dann mache ich hier auch Schluss. Johannes 5, Vers 22 sagt Jesus, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Er ist der Anfänger meines Heils, er begleitet mich während der Heiligung. Am Ende ist er mein Richter, der dann am Ende sagen wird, das Werk ist mir gelungen. Es ist ja perfekt, wir können ja nicht verlieren. Es sei denn, wir sagen, ich will nicht mehr. Ich will keine Heiligung. Ich will auch das Leid nicht ertragen, ich will nicht mehr mit dir gehen. Dann kann er nichts machen. Aber ansonsten können wir nur gewinnen.
Ja, genau.
Was mir auch manchmal Zuversicht gibt im Leid, da gibt es Paulus. Paulus sagt das irgendwo im Römertext, ich finde das gerade nicht. Da sagt er, unsere Leiden werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und da denke ich mir, boah, ey, ich kann noch so viel Leid erleben, die Herrlichkeit wird noch viel größer sein. Also irgendwie, das kitzelt so ein bisschen, das macht so ein bisschen, Gott gibt so ein bisschen Zuckerbrot und sagt, hey, guck, du hast hier zwar das Leiden, aber die Herrlichkeit wird noch wahnsinnig viel größer werden als das Leid, als die Menge des Leides, das du jetzt erlebst.
Ich möchte noch einen kurzen Aspekt noch aufgreifen aus dem Hebräer Kapitel 2, und zwar in den Versen 14 und 15, die wir auch gelesen haben, dass Jesus auch dem Tod die Macht genommen hat, um damit die zu erlösen, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Jesus hat die Angst vor dem Tod weggenommen. Dadurch, dass er den Tod quasi durch seinen Tod besiegt hat. Jetzt erleben wir das ja zurzeit auch ganz besonders, dass Menschen sehr, sehr viel Angst haben. Angst haben vor dem Tod, vor dem Sterben, dass es eher zugenommen hat. Wie kann jetzt diese Botschaft befreiend vermittelt werden, dass Jesus derjenige ist, der dem Tod quasi den Zahn gezogen hat?
Ich glaube, du musst es ganz bewusst annehmen. Also ich denke, es gibt zwei verschiedene Standpunkte. Entweder du bist jetzt und siehst, dass es irgendwann kommt, oder du stehst direkt unmittelbar davor. Bei mir war das so, ich war einmal in Afrika und da hatte ich das Gefühl, ich stand kurz davor. Und du musst es wirklich für dich annehmen, weil in dem Moment, dir kommen keine anderen Gedanken mehr. Du bist verzweifelt irgendwie, weil du denkst, was soll ich noch machen? Und du musst es dich entscheiden, das neu anzunehmen. Das wirklich anzunehmen und darauf zu vertrauen. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du weißt, okay, es wird wahrscheinlich nicht viel weiter gehen. Und ich finde, das ist dann dieser Schritt des Glaubens, wo du einfach nicht mehr weißt, sondern einfach glaubst, weil er das versprochen hat. Ich denke, da ist eine Entscheidung.
Ja.
Wichtig.
Genau. Dankeschön. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wir haben uns jetzt einige Aspekte angeschaut und es hätte noch einige mehr gegeben. Was bedeutet es denn für euch ganz persönlich, dass Jesus sozusagen euer großer Bruder geworden ist? Vielleicht kann jeder so kurz in ein, zwei Sätzen das für sich zusammenfassen.
Er ist für mich. Er ist im Zweifelsfall für mich, immer.
Parteilich im besten Sinne, ja. Er steht einfach auf unserer Seite, auch wenn wir es nicht immer verdient haben. Manches Mal, glaube ich, ist es leicht, zu Gott zu kommen und um Hilfe zu bitten, wo wir merken, da wird uns Unrecht getan, aber ein andermal leiden wir, weil wir es nicht besser verdient haben, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir einfach Mist gebaut haben. Und dann zu wissen, da ist jemand, der gehört zu meiner Familie, der steht einfach von vornherein auf meiner Seite, das ist unheimlich gut, das zu wissen.
Ja, danke schön.
Und es ruft in mir einfach eine Antwort hervor, all das, was wir jetzt gesagt haben, das ist der Vers 13, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen.
Danke.
Wenn ich weiß, dass dieser große Bruder eigentlich der Gott ist, der diese Welt erschaffen hat und sich selbst dann dazu entscheidet, Mensch zu werden und mein Bruder zu werden, dann ist es etwas, wo ich sagen muss, boah, wie barmherzig ist er. Und das gibt mir dann auch wieder Trost.
Welch gewaltiger Gedanke, Samuel. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Er erhält alles, haben wir auch in Hebräer 1 gelesen. Er ist der Erlöser, er ist der Richter, der wiederkommende, siegreiche Herr und Heiland. Und er ist auch unser großer Bruder. Vielleicht der Begriff, der uns am nächsten kommt, wodurch er am stärksten seine Verbundenheit mit uns zum Ausdruck bringt. Mich bewegt es sehr. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Hebräer 2 das einfach so stark auf den Punkt bringt. So, danke ich euch für den Austausch und Esther, dürfte ich dich bitten, noch mit uns zum Abschluss zu beten.
Gott im Himmel, unser Vater, Jesus, wir sind so dankbar für diesen großen Plan, für diesen großen Rettungsplan. Und wir sind die Zeugen und wir sind mittendrin, zu sehen, wie wir gerettet werden aus dieser Macht, aus diesem Kampf der Sünde. Herr, ich danke dir, dass du an unserer Seite bist, so wie unser Bruder, dass du uns sicher nie hängen lässt und dass du den Kampf für uns einfach zu Ende führst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns genau dieses Vertrauen gibst in den dunkelsten Stunden. Da ist es am schwersten. Ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Wissen und auch dieses Gefühl gibst, dass du da bist und dass du uns stärkst. Und besonders denen von uns, die es gerade am dringendsten brauchen. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.